History Mystery. Die Geheimnisse der Geschichte enträtselt.
Diesmal das alte China. Alles aus Papier. Ruhe im Klassenzimmer. Ich bin Professorin Lun Lun Lun. Fachgebiet alte Geheimnisse. Und heute das geheimnisvolle alte China.
Psst, Leute. Frau Professorin Lun ist heute wieder super streng.
Wer flüstert da? Anders. Stehen.
Oh weh.
Ah, unser Musterschüler Anders. Setzen. Und Ruhe bitte. Sonst lasse ich dich 10-mal in Kalligrafie-Schrift schreiben, ich höre der Weisen Lun zu.
Auweia, da ging es aber streng zu im alten China. Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von History Mystery. Ich bin Anders, von Beruf Archäologe und Historiker und beantworte normalerweise hier Lunas Fragen.
Und ich bin Luna und stelle Anders hier die Fragen.
Genau. Nur, dass wir heute mal die Rollen getauscht haben und Luna dieses Mal als Lehrerin auftritt.
So ist es. Heute lernst du mal was von mir. Aber freu dich nicht zu früh. Fragen stelle ich dir trotzdem. Doch bevor es richtig losgeht, möchten wir noch eine weitere Schülerin begrüßen.
Genau. Und das ist nämlich Annika. Die hat uns das heutige Thema vorgeschlagen.
Richtig. Vielen Dank dafür, liebe Annika.
Und wer uns auch ein Thema vorschlagen möchte, schreibt uns einfach eine E-Mail oder einen Kommentar und wir schauen, was wir tun können.
Aber jetzt, Anders, geht's zur Sache. Das alte China. Fangen wir direkt mal mit der ersten Frage an. Was fällt dir an mir auf?
Naja, also ich sehe natürlich sofort, dass diesmal du dich für die heutige Folge zurechtgemacht hast. Sehr schick übrigens. Mal sehen. Du trägst erstmal eine Art Bluse oder Hemd mit ziemlich weiten Ärmeln. Dazu einen langen Rock mit einem aufgestickten Blumenmuster, der dir bis zu den Füßen reicht. Alles in sehr kräftigen Farben mit Gold, Gelb und Rot. Ist das aus Seide?
Genau. Das ist der Look der adligen Frauen aus der Tang-Dynastie. Was dieses Wort genau bedeutet, dazu kommen wir vielleicht nachher nochmal. Wichtig ist nur, dass es eine sehr reiche Zeit war.
Von welcher Zeit sprechen wir da?
Das ist die Zeitspanne von 618 bis 907 nach Christus. Damals legten die Menschen in China sehr viel Wert drauf, gut angezogen zu sein. Was fällt dir noch so an mir auf?
Du meinst dein Gesicht und deine Frisur, oder? Also nicht zu übersehen ist natürlich das weiße Make-up.
Genau. Das ist Gesichtspuder, mit dem die Frauen eine sehr weiße Haut vorgaukeln wollten, weil das ein Zeichen von Wohlstand war.
Komisch, oder? Heute wollen alle besonders braun sein und manche gehen deswegen sogar ins Solarium.
Da hast du recht, aber damals bedeutete braune Haut, dass man im Freien auf dem Feld arbeiten musste und sich eben nicht erlauben konnte, drin zu sein oder eben mit so einem typischen Sonnenschirm herumzulaufen. Na, und da man dann natürlich die Augenbrauen nicht mehr erkennen konnte, wurden die dann anschließend aufgemalt. So wie auch manche anderen Accessoires.
Ich weiß was, damit siehst du irgendwie aus wie eine Porzellanpuppe. Und was hast du mit deinen Haaren gemacht? Das sieht nach richtig viel Arbeit aus.
Das sage ich dir, das ist eine Hochsteckfrisur. Die wurde aufwendig mit verschiedenen Arten von Haarnadeln so zurechtgemacht. Oft in der Form eines Schmetterlings. Aber nicht alle Frauen trugen das. Mädchen ließen sich ab dem Teenageralter das Haar wachsen und trugen dann zwei Knoten, wenn es lang genug war. Üblich war aber eher ein Knoten, vor allem bei Ehefrauen und Konkubinen.
Was ist das denn?
Das waren Frauen, die gleichzeitig eine Art Magd waren, aber zum Teil auch wie Ehefrauen des Herrschers behandelt wurden, nur dass sie praktisch ohne Rechte waren und ihre Kinder automatisch als Knechte angesehen wurden.
Boah, das ist ja eine furchtbare Vorstellung.
Richtig furchtbar. Zum Glück ist das heute nicht mehr so, aber so richtig geändert hat sich die Rolle der Frau erst im letzten Jahrhundert.
Das heißt, die Mächtigen im alten China waren mal wieder wie so oft die Männer.
Genau. Und das fing vor sehr langer Zeit an. Wann genau, wissen wir heute nicht mal mehr so richtig. Das liegt daran, dass ein gewisser Herrscher auf die glorreiche Idee gekommen ist, alle Dokumente aus der Zeit vor ihm verbrennen zu lassen, weil er derjenige war, der 221 vor Christus das Kaiserreich China offiziell gegründet hat. Und hier kommt deine erste Quizfrage an das. Wie hieß dieser erste Kaiser von China?
Oh weh.
War das vielleicht A. Yao Tangshi?
Ach du liebes bisschen.
Oder hieß der B. Qin Shi Huang?
Aha.
Oder war sein Name vielleicht C. Liu Bang?
Pff, auweia. Du, jetzt weiß ich, wie du dich manchmal fühlst, wenn du schwierige Quizfragen gestellt bekommst.
Komm schon. Mehr als blamieren kannst du dich nicht.
Oh, sehr angenehme Aussichten. Toll, dass du so verständnisvoll und mitfühlend bist. Aber zum Glück war ich erst vor kurzem zum ersten Mal in meinem Leben in China und weiß daher die Antwort. Es ist B. Qin Shi Huang.
Respekt, das ist vollkommen korrekt. Qin Shi Huang Di, wie sein voller Name lautet, gelang es, 7 zerstrittene Königreiche zu einem Kaiserreich zu machen. Und er begründete in China die Qin-Dynastie.
Okay, jetzt müssen wir aber, glaube ich, doch mal erklären, was eine Dynastie überhaupt ist.
Klar, das ist eine Reihe von Herrschern, die alle aus ein und derselben Familie stammen. In China gab es ein paar sehr berühmte Dynastien, zum Beispiel die Han oder die Ming-Dynastie.
Und die Qin-Dynastie?
Naja, lange dauerte sie zwar nicht, nur ein paar Jahre, aber Qin Shi Huang war eben ihr Begründer und der begründete auch das chinesische Kaiserreich. Er brachte eine Menge Reformen, aber war auch ein grausamer und strenger Herrscher. 2-mal entging er nur knapp einem Attentat.
Also dem Versuch, ihn umzubringen.
Genau. Daraufhin hatte er aber auch so eine Angst vor dem Tod, dass er nach Wegen suchte, unsterblich zu werden. 3-mal sandte er Expeditionen aus, um nach dem Elixier der Unsterblichkeit zu suchen. Natürlich ohne Erfolg. Seine Ärzte gaben ihm daraufhin regelmäßig Quecksilber, das angeblich unsterblich machen sollte.
Ein Moment. Ist Quecksilber nicht giftig?
Klar ist das giftig. Deshalb waren seine körperliche und geistige Gesundheit am Ende auch stark angegriffen.
Krass. Und was hat er so gemacht?
Zum Beispiel ließ er die berühmte chinesische Mauer ausbauen als Abgrenzung gegen Feinde aus dem Norden.
Ein sehr imposantes Bauwerk, muss ich sagen.
Schon, aber nicht so schön ist, dass er dafür über 300.000 Zwangsarbeiter schuften lassen hat.
Oh, das ist übel.
Und das ist noch nicht mal das Übelste. Um sein Mausoleum, also sein Grabmal, zu errichten, hat er angeblich um die 700.000 Menschen zur Arbeit gezwungen.
Krass, warum denn so viele?
Eine Antwort auf diese Frage musst du mir jetzt geben. Denn die hat mit deiner nächsten Quizfrage zu tun. Was sind die Terrakotta-Krieger? Könnten das vielleicht A. kleine Puppen sein? Oder handelt es sich dabei B. um Tonfiguren von Soldaten? Oder ist das C. ein traditionelles Instrument?
Na, du bist gnädig mit mir. Das ist nämlich eine einfache Frage, selbst wenn man sich nicht so gut mit China auskennt. Weil Terrakotta bedeutet Erzeugnis aus Ton. Und naja, da Soldaten nichts anderes als Krieger sind, ist die Antwort eindeutig. Ich sage B, es sind Tonfiguren von Soldaten.
Ich muss dich loben, Musterschüler Anders. Das ist wieder vollkommen korrekt. Und zwar gibt es vor dem Grabmal ein Heer aus tausenden lebensgroßen Kriegern aus Ton, die sogenannte Terrakotta-Armee, die den toten Kaiser wohl im Jenseits beschützen soll. Das besonders Coole daran ist, dass jeder einzelne Soldat ein bisschen anders aussieht. Möglicherweise sind es sogar Abbilder echter Soldaten aus der damaligen Zeit.
Boah, das ist wirklich beeindruckend. Und das Mausoleum selbst, gibt's da viele Schätze drin?
Die Forscher vermuten das jedenfalls.
Hä? Was meinst du denn damit, vermuten? Heißt das etwa, sie haben noch nicht nachgeschaut?
Ja, das heißt, sie haben das Grab noch nicht geöffnet,
weil... weil sie Angst haben vor den geheimen uralten Schutzmechanismen, die in Kraft treten, wenn Unbefugte sich Zugang zum Grab verschaffen, ja?
Nein, sie fürchten...
Pfeile, abgeschossen von mechanischen Selbstschussanlagen im Innern des Grabes.
Nein, vielmehr befürchten die Forscher...
Eine grausame Flut, tödlich, von Quecksilber, die sich auf sie ergießt, sobald sie das Grab öffnen.
Nein, Anders, sie befürchten
einfach... Der Kaiser soll ja angeblich alle 700.000 Arbeiter, die an der Erbauung des Mausoleums beteiligt waren, lebendig begraben haben, damit sie die Geheimnisse nicht preisgeben können.
Anders, Schluss jetzt mit diesen Gruselgeschichten oder ich lass dich nachsitzen. Schweig jetzt stille.
Ups.
Das sind alles Märchen und Legenden, nichts davon ist bewiesen. Sie haben es bisher nicht geöffnet, weil sie Angst davor haben, im Innern wertvolle Kunstgegenstände oder Artefakte zu zerstören. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja, ist ja schon gut. Muss ja nicht gleich so streng werden.
Ist ja schon gut. Apropos streng. Du kannst es ja wieder gut machen, indem du mir jetzt deine dritte und letzte Quizfrage beantwortest. Die hat jetzt etwas mit der chinesischen Staatsphilosophie von damals zu tun und ist ein bisschen schwieriger. Welche politische Ideologie im alten China setzte sich für strenge Gesetze und harte Strafen ein? War das A, der Taoismus, B, der Konfuzianismus oder C, der Legalismus?
Okay. Ich glaube, jetzt hast du mich da. Da habe ich leider wirklich überhaupt keine Ahnung, nicht die Bohne. Naja, warte mal. Naja, vielleicht kann ich mir eine sprachliche Brücke bauen. Legal bedeutet ja gesetzmäßig und Ismus bedeutet Streben nach etwas. Also, wenn du dir das Wort nicht einfach nur ausgedacht hast, würde ich tippen, dass Legalismus der gesuchte Begriff ist.
Das ist also deine Antwort?
Mhm.
Dann schauen wir mal nach, ob du recht hast. Also, im alten China gab es die Vorstellung von drei sich ergänzenden philosophischen Lehren oder wenn du so willst, Weisheiten. Das waren der Konfuzianismus, der Taoismus und...
Der Legalismus?
Nein, der Buddhismus.
Hui, sieht schlecht für mich aus, was?
Wart's ab, der Reihe nach. Konfuzius ist ein wichtiger chinesischer Philosoph, der steht für solche Werte wie Menschlichkeit, Gerechtigkeit oder Aufrichtigkeit. Und der Staat wollte, dass die Chinesen sich danach verhalten sollten.
Klingt vernünftig.
Ja, finde ich auch. Der Taoismus oder auch Daoismus geht zurück auf den Philosophen Lao Tse. Er besagt, dass es in der Welt bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, die wir Menschen durch sorgfältiges Beobachten erlernen können.
Also nicht der Mensch macht die Regeln, sondern die Welt selbst?
Ganz einfach gesagt, ja. Nach Lao kann man nur dann glücklich werden, wenn man mit diesen Naturgesetzen übereinstimmt und nichts anderes erzwingen will.
Okay, das klingt für mich ebenfalls einleuchtend.
Genau. Zusammen mit dem Buddhismus, wo es darum geht, dass man nur durch Meditation, also praktisch durch innere Einkehr zur Einsicht und Erleuchtung finden kann, sind das die drei chinesischen Lehren.
Mhm. Und das dritte, was du gesagt hast, Legalismus, das war eine Fake-Antwort und ich bin dir auf den Leim gegangen?
Keineswegs, denn in der Zeit direkt vor Kaiser Qin Shi Huang dachte man in den chinesischen Königreichen darüber nach, wie man ein Volk gleichzeitig wirtschaftlich und militärisch stark machen kann. Du weißt ja, die kämpften alle untereinander, bis die Kinder siegten. Naja, und da war die Idee eben, dass man das eben vor allem durch Gesetze und Erziehung schaffen kann. Belohnung für erwünschtes Verhalten, Bestrafung für unerwünschtes. Und dass allein das Gesetz bestimmt, welches Verhalten in welche Kategorie fällt.
Okay, ach so. Aha, und dieses Prinzip nennt man tatsächlich Legalismus?
Du hast es erfasst. Sogar heute noch spielt der Legalismus in der chinesischen Staatsauffassung eine gewisse Rolle. Glückwunsch, das sind heute 3 Punkte für dich.
Cool, danke. Wobei ich gestehen muss, da war auch ein bisschen Glück mit dem Spiel.
Naja, das Glück ist mit den Tüchtigen, sagt man ja auch. Schauen wir doch mal, ob du heute gut aufgepasst hast. Was hast du denn so gelernt?
Ja, also erstmal habe ich gelernt, dass man gar nicht so genau sagen kann, wie lange China überhaupt schon existiert. Und dass es ganz früher kein einziges Reich war, sondern aus 7 verschiedenen Königreichen bestand.
Sehr gut. Und wann änderte sich das?
Das war Das war 221 vor Christus, als Qin Shi Huang die Königreiche vereinte und ihr erster Kaiser wurde.
Nicht schlecht. Und war das ein guter Kaiser?
Auf jeden Fall hast du gesagt, er war sehr streng und grausam. Und wenn man so ist, ist man meiner nach nie ein guter Herrscher. Egal, was man vielleicht sonst für tolle Dinge macht.
Ja, da ist was dran. Fällt dir sonst noch etwas zu ihm ein?
Ja, dass er unsterblich sein wollte, aber am Ende doch gestorben ist. Und dass sein Grabmal von einer ganzen Armee von Tonfiguren bewacht wird.
Die Terrakotta-Armee.
Ja, genau. Und dann hast du mir noch den Legalismus erklärt. Die Idee, dass der Staat das Volk durch Belohnung und Bestrafung erziehen sollte.
Gut. Und das nennt man nochmal wie?
Legalismus.
Super. Na, das ist doch schon eine ganze Menge, was du heute über das alte China gelernt hast.
Und du warst eine gute Lehrerin, Luna. Das können wir gern öfter mal machen. Irgendwie war es gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte.
Na, das freut mich. Dann kommt hier deine Hausaufgabe.
Was? Och nö.
Aber selbstverständlich. Oder denkst du etwa, ich lasse mir diese einmalige Gelegenheit entgehen? Also, anders. Du bereitest bitte zur nächsten Folge, in der wir uns mit dem alten China befassen, einen kleinen Vortrag zu folgenden Themen vor. Die vier großen chinesischen Erfindungen, die Entwicklung des chinesischen Staates, die Seidenstraße sowie ein chinesisches Kuchenrezept.
Na gut. Frau Professor Luhn. Aber nur, weil es heute so eine interessante und informative Stunde war.
Na also, geht doch. Und als schriftliche Hausaufgabe machst du bitte noch die Aufgaben 2.
Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von History Mystery. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal wieder. Eure Luna und euer Anders. Bye, bye.
Hey, das war nicht fair, dass du mich einfach ausgeblendet hast.
Na, denkst du vielleicht, ich will noch mehr Hausaufgaben bekommen, Frau Professor? Ich finde überhaupt, dass du insgesamt viel zu viele Hausaufgaben
hast. Schön, dass ihr dabei wart, liebe Hörerinnen.
Wer soll da noch Freizeit haben?
Und wenn ihr auch noch Hausaufgaben für Anders habt, meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Ciao, eure Luna.